Danke vielmal. Danke auch unserer Yugi-Band. Das sind die, die wir manchmal in der Yugi auch haben, wenn wir zusammen Lobpreis machen. Danke euch ganz vielmal. Ja, wie angekündigt, werden wir heute in eine neue Predigtserie starten. Wir hatten ja jetzt die Predigtserie Gott begegnen. Und die nächste Predigtserie wird sein Gemeinde und Vision. Und Uli hat das uns eigentlich sehr schön vorgezeigt, was das heißt, eine Vision zu haben. Bei ihm war es das Nordkap, ein Ziel, wo man gemeinsam darauf zusteuern kann. Und auch wenn es manchmal dann etwas rumpelt oder schwierig wird, dann kann man an dieser Vision festhalten. Und das ist etwas das Ziel, das wir in dieser Predigtserie zusammen herausfinden. Für was gibt es uns? Warum kommen wir zusammen? Was hat Gott mit uns vor in dieser Gegend? Warum können wir uns gemeinsam dafür begeistern und sagen, hey, dafür lohnt es sich, auch weiterzugeben, auch wenn man mal von einem Auto angefahren wird oder, ja, ihr habt gehört, was alles passieren kann, genau. Ja, ich will diese Serie starten mit einem kurzen Rückblick oder mit etwa drei Predigten werde ich darauf verwenden. Wie sind wir denn überhaupt so weit gekommen, wie es jetzt ist? Also, was ist denn zwischen dem, was in der Bibel steht und heute so alles passiert? Wie hat Gott die Gemeinde weitergeleitet in dieser Zeit? Und heute will ich euch etwa einen Überblick geben über 1500 Jahre Kirchengeschichte. Ich werde so für jedes Jahr 10 Minuten, nein, ich werde mir Mühe geben, da relativ schnell durchzukommen. Darum, die sich ein bisschen auskennen, die werden merken, dass ich auch vieles weglassen muss, ist ganz logisch, genau. Ich denke, so 99% von dem, was ich gerne erzählen würde, müssen wir dann mal in persönlichen Gesprächen machen. Ja, wie hat Gott in der Geschichte gewirkt? Wir sehen das in der Bibel, wie er immer wieder Menschen gebraucht hat. Und das Schöne ist, das hat nicht aufgehört, nachdem die Bibel abgeschlossen wurde, sondern Gott hat weitergemacht. Also kurz gesagt, ich will heute die Frage beantworten, wie kann es sein, dass von etwa 300 Leuten, die nachdem, dass Jesus gegangen ist, so richtig seine Nachfolger waren, heute wir etwa von 2,6 Milliarden Christen ausgehen. Alles hat angefangen, indem dass der Heilige Geist gekommen ist. Auf das will ich jetzt nicht mehr wahnsinnig fest eingehen. Ich habe das an Pfingsten gepredigt, wie das genau gegangen ist. Und dann hatten es diese Leute dort so richtig gut in Jerusalem. Hey, da ist richtig etwas Großes passiert. Menschen haben herausgefunden, hey, dieser Jesus ist wirklich Gott, dieser Jesus ist wirklich jemand, dem können wir unser Leben anvertrauen. Und sie haben sich getroffen, sie hatten es richtig gut zusammen, sie haben sogar ihren Besitz zusammengelegt und so weiter. Und wahrscheinlich hätte es jahrelang so weitergehen können. Und die wären einfach so in Jerusalem geblieben und hätten es gut miteinander gehabt. Aber jetzt kommt ein Muster, das wird uns immer und immer wieder begegnen. Es passiert etwas. Etwas, das eigentlich auf den ersten Blick so richtig schlecht ist. Nämlich die Umwelt in Jerusalem, die fand die Christen so richtig störend. Und sie haben angefangen, die Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu werfen, zum Teil sogar zu steinigen. Und so haben die Christen gemerkt, wir können nicht mehr einfach alle hier in Jerusalem bleiben. Und sie sind geflohen. Sie sind geflohen in viele, viele Himmelsrichtungen und haben dort, wo sie hinkamen, wieder angefangen, voll Begeisterung von diesem Jesus zu erzählen. Und so ist es gekommen, dass an ganz vielen Orten in der Welt oder in dieser Region Gemeinden entstanden sind. Leute sich zusammengefunden haben, die alle diesem Jesus nachfolgen wollten. Wir können hier ein Beispiel nehmen, da ist der Petrus zum Beispiel, das ist ja eine bekannte Figur in der Bibel für die, die schon einmal Bibel gelesen haben. Der ist von Jerusalem dann nach Lydia gegangen, nach Joppe und am Schluss ist er in Caesarea gelandet. Petrus ist dann aber immer wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, der hatte dort dann so ein bisschen seine Basis. Oder der Philippus, der ist nach Samaria gegangen, das ist ein Gebiet, das eigentlich ziemlich verfeindet war mit den Israeliten, ist dann auch am Schluss in Caesarea gelandet. Genau, und so gab es viele weitere, die herumgezogen sind und sie haben Gemeinden gegründet, eben in Jerusalem, in Phönizien, das ist so im Norden von Jerusalem, in Zypern und dann eine große Gemeinde in Antiochia. Spannend ist, dass in diesen ersten Jahrzehnten durch diese Verfolgung eigentlich in der ganzen damaligen bekannten Welt Gemeinden gab. Oder die Welt, eben Amerika war noch nicht entdeckt, dann über den Himalaya ist man auch noch nicht so gekommen, das hat man nicht gemeint, hat man gemeint, dort sei die Welt fertig. Und bei der Wüste in Afrika, also so die Sahara, die konnte man auch nicht überqueren, also ist man davon ausgegangen, ja, da hinten ist die Welt dann fertig. Also das war so die bekanntes Gebiet, darum steht in der Bibel, das Evangelium ist schon in der ganzen Welt, weil das ist halt einfach diese Welt, die sie damals kannten. Aber wie konnte das passieren, in wenigen Jahrzehnten eine solche Bewegung? Wir müssen uns mal in diese Zeit hineinversetzen. Also damals war es so, dass alle glaubten eigentlich an viele Götter. So, man hat sich dann das so vorgestellt, als einen Götterhimmel, dort sitzen dann all diese Götter. Und dann hat man gesagt, ja gut, jedes Volk hat so seinen Gott und dann gibt es halt Götter, die sind stärker, die Götter der Römer, das sind so die stärksten zu dieser Zeit, weil, ist ja logisch, die Römer sind die stärksten, oder? Die Römer der Griechen hatte man auch noch ein bisschen respektiert, aber auch alle anderen Götter, das war kein Problem, haben die Römer ein neues Gebiet erobert, dann haben sie einfach gesagt, so, dieser Gott ist jetzt auch in diesem Götterhimmel. Und so hat man eigentlich ganz schön im religiösen Frieden miteinander leben können. Jetzt gab es ein Problem und das waren die Juden. Die Juden, die machten das irgendwie nicht so easy wie alle anderen. Die haben gesagt, nee, es gibt nur einen Gott. Die anderen Götter gibt es gar nichts. Das sind Nichtse, diese Götter. Und wir können diese anderen Götter auch nicht anbeten. Oder die Römer, wenn die ein Volk erobert haben, dann haben sie gesagt, ihr dürft schon weiterhin euren Gott verehren und dem opfern und so. Aber ihr müsst einfach auch unseren Göttern opfern und dann mit der Zeit haben die Kaiser auch gesagt, ja eigentlich sind wir ja auch ein bisschen Götter und haben sich selbst als Gott hingestellt oder mindestens ihre Vorgänger und dann musste man denen auch opfern. So, und das konnten die Juden nicht. Und die Römer, die waren relativ pragmatisch und haben gesagt, ja also gut, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit mit diesen Juden irgendwie uns bekämpfen. Wenn es irgendwie geht, wollen wir das vermeiden. Ja, wir müssen da etwas machen, dass wir die einbinden können. Und haben sich überlegt und haben gesagt, okay, die Juden, die haben ja einen Tempel. Und der Tempel in Jerusalem, dort werden diesem Gott ja Opfer gebracht. Eben, dann gab es Versuche zu sagen, ja, die sollen einfach dem Zeus und dem ehemaligen Kaiser auch Opfer geben, aber das kam so gar nicht gut. Da starben dann immer viele römische Soldaten in diesen Kämpfen und so. Und darum haben sie gesagt, ja, machen wir das anders. Also, wenn die nicht für andere Götter, für unsere Götter opfern können, dann sollen sie wenigstens ihrem Gott opfern und ihn bitten für uns als Römer, oder? Eben, wir sind ja tolerant, das war so ihr Ding. Also, dann haben sie ein Abkommen gemacht und haben gesagt, hey, jeden Tag müsst ihr ein Opfer für den Kaiser bringen. Also ihr müsst euren Gott bitten, dass es dem Kaiser und dem Römischen Reich gut geht. So, das ist jetzt unser Abkommen und wenn ihr das macht, dann dürft ihr eure Religion so ausüben, wie ihr das wollt. Und das ging lange, lange Zeit relativ gut. So, und darum durften die Juden im ganzen Römischen Reich, die waren schon damals sehr fest verstreut, durften Synagogen gründen, durften sich treffen und so weiter. So, das war ein bisschen der Hintergrund, in diese Welt kam es. Und jetzt gab es da plötzlich ganz spezielle Juden. Und die erzählten nicht nur von diesem Gott, den man nicht sieht, das war für die Römer sowieso schon sehr komisch, sondern die erzählten noch von einem Menschen, der Gott sein soll. Und jetzt, wenn schon ein Mensch Gott sein soll, eben dann doch der römische Kaiser. Aber dieser Mensch, das war ein Zimmermann. Ein Zimmermann, und der war nicht einmal in Rom, so ein Zimmermann, der irgendwie vielleicht riesige Häuser gebaut hat, die nicht zusammengefallen sind oder so. Nein, das war irgendein Zimmermann, völlig unbekannt, irgendwo in einer Außenprovinz in Judäa. Der hat dann nicht einmal mehr gearbeitet, der ist herumgezogen und hat so gepredigt. Und sein Tod, das war die Höhe. Sein Tod war der schändlichste Tod, den man sich vorstellen konnte. Also die Römer haben ihn verurteilt zum Tode und haben ihn ins Kreuz gehängt. So und jetzt kommen Leute, die sagen, dieser Typ, den verehren wir. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid im römischen Gebiet und ihr sagt, ich glaube daran, dass dieser Mensch, Jesus, Gott ist. Dieser Mensch habt ihr zwar zum Tode verurteilt, aber ich glaube daran, er ist Gott und er ist auferstanden. So. Jeder Römer fand diese Idee ziemlich gaga. Logisch. Also die Christen fingen an, er hatte nicht einen guten Stand in dieser Zeit. Sie wurden aber immer noch so als Sekte der Juden einfach angesehen. Und darum frage ich, ja, es gibt viele komische Leute. Und so sind sie viel einfach so ein bisschen unter dem Radar durchgegangen. Das Problem kam eigentlich erst dann, als nicht nur Juden an diesen Jesus glaubten, sondern auch anfingen, andere Leute, die eigentlich gar keine Juden waren, zu Jesus zu finden. Weil mit denen hatten die Römer ja gar kein Abkommen mehr. Also die waren ja keine Juden und könnten sagen, hey, kein Problem, weißt, wir sind ja schon ein bisschen loyal den Römern gegenüber, die opfern ja im Tempel, sondern das waren dann keine Juden mehr. Und so wurden dann die Konflikte immer größer und größer. Die Christen, die haben dann eben die römischen Götter auch nicht mehr angebetet und auch den Kaiser nicht verehrt. Und das wurde immer, immer schwieriger. Aber trotzdem, und das ist sehr spannend, war etwa 300 Jahre nach Jesus, nachdem Jesus gestorben ist, waren 10% der damaligen Weltbevölkerung glaubte an diesen Zimmermann von Judäa. Das ist wirklich höchst erstaunlich. Wie kann das sein? Leute, die eine so schlechte Voraussetzung haben, um ihre Botschaft zu vermitteln, die von allen eigentlich als ein bisschen dumm angesehen wurden, wie kann es sein, dass plötzlich jeder Zehnte in der damalig bekannten Welt sagte, dieser Jesus, dem folge ich nach. Es gab sehr, sehr viele begünstigende Faktoren. Und ich will euch die ein bisschen aufzeigen. Das erste ist das Römische Reich selbst. Das tönt jetzt ein bisschen paradox, weil die Römer waren es ja, die dann angefangen haben, die Christen zu verfolgen und sie fertig zu machen und auch umzubringen. Aber das Römische Reich, das gab so in der ganzen eben damalig bekannten Welt so ein Wir-Gefühl. Wir gehören irgendwie alle zusammen. Wir sind eine Einheit. Es gab die sogenannte Pax Romana. Das war der Friede, auf diesem ganzen Gebiet. Die Römer, die waren allen anderen militärisch so überlegen, dass sie durchsetzen konnten, dass in ihrem Gebiet alles ziemlich friedlich war. Etwa 180 Jahre lang gab es freien Handelsverkehr. Man konnte im ganzen Römischen Reich einfach reisen und wurde nicht so überfallen. Die Gewässer, die waren frei von Piraten. Es gab keine Grenzen, die das Ganze erschwert hätten, das Reisen. Und es gab ein ausgezeichnetes Straßennetz. Ist vielleicht da, ne? Man sieht es eigentlich so. Also das ganze römische Gebiet, das sind jetzt so die Organisationsform des römischen Gebiets, war sehr gut organisiert. Und so konnte man weite Strecken gehen und konnte auch zum Beispiel Geld transportieren. Man sieht das in der Bibel an einigen Orten, wo Paulus zum Beispiel nach Jerusalem geht und denen Geld überbringt. Solche Dinge sind nur möglich, wenn die Straßen einigermaßen sicher sind. Zudem war das römische Reich in dieser Zeit so kulturell und religiös so in einem Niedergang. Oder so die römischen Götter, das war so etwas, aber die römischen Götter, wenn man so die ganze Geschichte und was die sich über diese Götter erzählt haben, dann merkt man, die interessieren sich eigentlich nur wenig für die Menschen. So, auch die griechischen Götter nicht. Dann gab es die griechische Philosophie. Und die griechische Philosophie, die kennen wir heute noch, oder die einen müssen sie in der Schule lernen, Sokrates und so weiter. Und die haben neue Ideen gebracht. Diese Ideen waren zu dieser Zeit schon ein paar hundert Jahre alt und man hat gemerkt, ja, sind gute Ideen, aber wenn man sie im Leben umsetzen will, es verhebt nicht. So, es funktioniert nicht wirklich. Die Leute waren desillusioniert von diesen Philosophen. Genau, und dann gab es Christen, die hatten ein furchtbares Schicksal. Die wurden zum Teil von ihren Familien verbannt, mussten weit weggehen aus ihren Städten. Ja, das ist ein furchtbares Schicksal für den Einzelnen. Aber es hat dazu geführt, dass in jeder Stadt, in der diese Christen gingen, sie wieder von Jesus erzählt haben und dort wieder Leute fasziniert waren von diesem Sohn von Gott. Und das hatte verschiedene Gründe. Der eine Grund ist ganz sicher die ganz persönliche Begegnung, die Menschen mit diesem Gott hatten. Aber sie haben auch gesehen, dass die Christen eine Ethik hatten, die damals absolut unbekannt war. Eine Ethik der Nächstenliebe. Ja, der Liebe sogar der Leute, die eben nicht Christen waren. Sie hatten einen Umgang mit Sklaven, der ganz anders war. In der Gemeinde, dort waren Freie und Sklaven gleichberechtigt. Das gab es nirgends anders im römischen Reich. Auch der Umgang mit Frauen war ganz anders. Die Frauen durften mit den Männern, ja, ich weiß, das ist heute irgendwie gar nichts mehr besonders, Halleluja, zum Glück sind wir hier weitergekommen. Aber damals war das unheimlich komisch, dass da einfach Frauen sein, dass die Frauen sogar prophetische Rede weitergeben durften und so weiter. Das war ganz, ganz etwas Neues. Man geht davon aus, dass in diesen ersten Jahrhundert Jahren wesentlich mehr Frauen zum Christentum sich bekannt haben als Männer. Das wäre ein Grund wahrscheinlich dafür. Und etwas, was sehr begünstigend war, das habe ich vorher erklärt, ist, dass eben das ganze Christentum etwas unter dem Deckmantel des Judentums war. Also, dass man das einfach so als jüdische Sekte wahrgenommen hat und mit den Juden hatte man ja irgendwie so ein Auskommen. Und so konnte sich das Christentum verbreiten und wurde dann eben bis zu 10% der Weltbevölkerung in dieser Zeit. So, jetzt die nächsten Zeiten will ich natürlich nicht mehr so ausführlich behandeln. Ich dachte, weil das sind so die Zeiten, die auch in der Apostelgeschichte oder in den Briefen von Paulus auch noch eine Rolle spielte. Da könnt ihr sicher auch für euer persönliches Bibellesen, die das wollen, etwas mitnehmen. Ja, genau, eben die Kirche wurde in dieser Zeit sehr, sehr massiv verfolgt. Es gab immer wieder Leute, die dann die umgebracht wurden, die in den Zirkus gesteckt wurden, die ein bisschen Geschichte gehabt haben in der Schule und noch etwas darüber wissen, die haben das sicher mitbekommen. Ein ganz spannender, der war der Decius, der hat ungefähr 250 nach Christus gelebt und der hat gesagt, wisst ihr was, ich will, dass alle mich als Gott anbeten. Und das machen wir so, wir stellen überall Altäre auf und dann muss jeder eine Handvoll Korn hineinwerfen als Opfer für mich als Gottkaiser. So wollte er so die Loyalität der Leute haben. Wenn man das dann gemacht hat, dann bekam man einen Zettel. Warte, ich habe aufgeschrieben, wie der heißt. Der heißt Libellus. Genau. Und wenn man den hatte, dann durfte man Handel treiben und so weiter. Wenn man den nicht hatte, dann durfte man weder kaufen noch verkaufen. Und so haben natürlich sich ganz viele Christen geweigert und sind dann auch umgekommen. Andere sind geflohen und andere haben dann gefunden, ja, so ein bisschen, ja komm, das mache ich jetzt. Genau, so, das gab dann große Diskussionen in der Kirchengeschichte. Aber so einfach, dass ihr ein Müsterchen habt, wie das war, aber dort wurden ganz, ganz viele Christen dann umgebracht. Und jetzt könnte man meinen, ja, aber das muss ja dazu führen, dass jetzt die Christen gar keine Chance mehr haben. Also ja, eben, also 10%, die werden dann vielleicht zu einem halben Prozent oder so. Aber das Gegenteil passierte. Die Menschen rundherum, die waren so beeindruckt von diesen vielen Christen, die gesagt haben, für diesen Jesus gehe ich sogar in den Tod. Für diesen Jesus zahle ich den höchsten Preis, mein Leben. Und die waren so beeindruckt, dass diese Zeiten der Verfolgung dazu führten, dass die Kirchen noch mehr wuchsen und wuchsen und wuchsen. Also Kirchen sind natürlich nicht Kirchen wie jetzt wir hier, sondern die haben sich irgendwo im Geheimen getroffen. So gab es so den Spruch, das Blut der Märtyrer war die Saat des Glaubens. So, dann sind wir jetzt 312 nach Christus. Dort kam etwas ganz Neues. Es war dort ein Kaiser, der hatte wie alle Kaiser Kriege zu führen. Und dann hatte er einen Traum, ein Bild. Und dort ist ihm dieser Jesus begegnet. Man weiß, dass wahrscheinlich seine Schwiegermutter irgendwie gläubig geworden ist. Und von diesem Moment an hat er gesagt, wisst ihr was? Wir werden von jetzt an es so machen, dass wir Glaubensfreiheit für die Christen haben. Die dürfen das jetzt. Das war 312 vor Christus. Dort hat angefangen, alles zu ändern. Es hat dann noch einmal ein paar Jahre gedauert, gab dann noch einmal Kaiser, die das nicht so eine gute Idee fanden. Aber irgendwann war es dann so, dass die römischen Kaiser gesagt haben, wir wollen nicht nur das Christentum erlaubt ist, sondern wir wollen das Christentum als Staatsreligion. Und was das Christentum in dieser Zeit in die Kultur gebracht hat, das war höchst erstaunlich. Ich werde euch in der nächsten Predigt dann auch noch über Hexenverbrennung, Kreuzzüge und so weiter etwas sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch anschauen. Aber heute will ich mal auf die positiven Dinge eingehen, die das Christentum gebracht hat. Zum Beispiel hat das Christentum gebracht, dass Ehebruch für den Mann strafbar wurde. Früher war es so, der Mann konnte seine Frau verstoßen, wie er wollte. Die Frau natürlich nicht, nicht, dass sie meint da. Aber der Mann, der durfte das. Also zum Teil war es so, wenn die Frau nicht gut gekocht hat, dann musste die Nächste ran. Und was mit dieser Frau geschah, das war dann, durfte diesem Mann egal sein. Durch das Christentum wurde das Gesetz geändert, dass auch der Mann auch der Mann Pflichten hatte und auch die Frau Rechte hatte. Im Judentum ist das schon nur etwas angelegt. Genau, aber die Christen haben es dann eben in dieser Zeit, als sie in der Regierung waren, wirklich eingeführt. Dann gab es zum Beispiel Gesetze in der Sklaverei. Zum Beispiel durften Ehen von Sklaven, also wenn zwei Sklaven miteinander geheiratet haben, früher war es so, dann durfte man mit denen trotzdem machen, was man wollte. Wenn man den Mann verkaufen will, dann verkauft man den Mann, die Frau bleibt da und dann ist die Ehe halt weg. Und so weiter. Und da gab es ein Gesetz, wo man gesagt hat, nein, das geht jetzt nicht mehr. Die Ehe ist heilig und wenn Frau und Mann, auch wenn das Sklaven sind, zusammen sind, darf man die nicht mehr auseinanderreißen. Dann zum Beispiel wurde ein Gesetz festgelegt, dass Mutter und Vater über die Ehepartner der Kinder bestimmen. Also das war früher ganz normal, dass die Eltern, beziehungsweise eben der Vater, gesagt hat, wen heiratet mein Kind. Und dann gab es ein Gesetz, wo es heißt, nicht nur der Vater darf bestimmen, sondern auch die Mutter. Sie müssen sich einig werden. Und es wurde sogar ein Vetorecht der Kinder zum Teil ein bisschen eingeführt. Dann gab es ein Abtreibungsverbot. Abtreibung war früher noch etwas ganz anderes, ist auch heute noch grausam. Aber früher war es noch viel grausamer. Dort hat man vielmal abgetrieben, indem man geboren hat und das Kind nachher auf einen Felsen oder die Klippe hinuntergeworfen hat. Man hat Armenhäuser aufgebaut, man hat sich um die Armen gekümmert. Das hatte man früher nicht. Früher war es so, wenn jemand arm war, dann war das eine Strafe der Götter und von dem her hat er es verdient, von dem her muss man ihm auch nicht helfen. So, das war die Haltung. Bei den Kranken übrigens genau gleich. So. Und die Christen haben das geändert, haben Armenhäuser aufgebaut, haben Spitäler aufgebaut. Das ist eine christliche Erfindung. Das es ist nicht so, das gab es vorher nicht so viel. Das gab es vorher so nicht. Genau, so hat das Christentum sich ganz schön eingerichtet in diesem römischen Reich. Und man könnte jetzt sagen, hey, jetzt könnte die Geschichte einfach so weitergehen. Das wäre doch toll, hä? Immer mehr und es geht den Christen gut und allen anderen geht es auch viel besser. Perfekt. Aber so ist es eben nicht. Es gab dann, es gab dann die Völkerwanderung. Also das Römische Reich, das vorher eben ich euch ein bisschen gesagt habe, dass Stabilität war, das brach zusammen, die Völker sind kreuz und quer durch Europa gezogen und die Stabilität und das Gesetz und so weiter ist völlig zusammengefallen. Und man könnte sagen, Katastrophe, jetzt hat sich doch endlich die Kirche durchgesetzt und könnte jetzt zeigen, was für eine gute Ethik und so weiter sie hat. Aber dann kommt die Völkerwanderung. Und da ist nicht mehr mit Gesetz und mit Zeigen, sondern da ist wieder Chaos. Aber auch diese Völkerwanderung nutzt Gott. Er nutzt sie, damit der Glaube noch an viel, viel weitere Orte in Europa kommt und stärker wird. Gott gebraucht diese Völkerwanderung. Und so wurden praktisch alle diese Völker, die wir hier sehen, wurden mit dem Glauben von Jesus infiziert, kann man so schon fast sagen. Und man könnte sagen, ja super, jetzt sind ja alle Leute, alle Völker, die damals bekannt waren, haben diesen Jesus irgendwo gefunden. Aber dann passierte das Nächste. Und zwar etwas wirklich, wirklich Gefährliches. Und zwar kam der Islam auf. Der Islam, der wurde immer größer und größer und da war eine und ist eine sehr, sehr kriegerische Glaube oder Religion. Und die nächsten 800 Jahre wurden die Christen immer und immer wieder sehr massiv bedroht. Trotzdem hat sich das Christentum gefestigt. Und trotzdem sind immer mehr Leute zum Glauben gekommen. Und man müsste sagen, gerade in dieser Zeit im Mittelalter hätte es dann viel Grund gegeben, dass Leute nicht zum Glauben gekommen sind. Versetzt euch mal in das, was ich euch jetzt sage, hinein und überlegt euch, würdet ihr in eine solche Kirche gehen? Also, die Predigten, die wurden auf Latein gehalten. Die meisten Leute verstanden Latein nicht. Das Größte ist aber, auch viele der Priester verstanden Latein nicht. Die haben einfach das nachgelesen von den Lauten her, was sie irgendwie da gehabt haben. Die Päpste, das waren so die obersten Kirchenführer damals, das waren zum Teil wahnsinnig grausame Leute. Die haben Leute umgebracht. Sie hatten selbst einen ausschweifenden Lebensstil. Jeder wusste, dass der Papst, der eigentlich gar keine Frau haben dürfte, mehrere Kinder hat und diese Kinder auch schamlos bevorzugt hat und ihnen Ländereien geschenkt hat und so weiter. Dann, wenn irgendjemand dem Priester oder sonst einem Hohen nicht passte, dann konnte man den einfach anklagen und sagen, oh, das ist ein Irrlehrer oder eine Hexe. Und dann wurde der nicht von der Kirche, aber dann konnte man dem beim Staat anzeigen und dann haben sie dem einen Prozess gemacht und dann eben als Hexe verbrannt oder irgend so etwas. Ja, wir werden uns mit dem noch ein bisschen genauer auseinandersetzen. Man könnte noch einiges anderes nennen, was nicht nur nicht so günstig war, sondern richtig schrecklich war in dieser Zeit. Aber wisst ihr, was krass ist? Auch in dieser Zeit ist die Kirche gewachsen. Und ist Gott ganz vielen Menschen ganz persönlich begegnet. Gott hat sich nicht aufhalten lassen. Wenn in dieser schlimmen Zeit noch echter Glaube übrig bleiben kann, obwohl die Kirche absolut in katastrophalem Zustand war, obwohl Menschen ganz tief enttäuscht wurden von den Kirchenfunktionären, aber auch diese Situation konnte den Glauben nicht abtöten. Es gab dann die Reformation, die das alles noch etwas aufgefangen hat. Der Luther ist gekommen. Der Luther, der konnte übrigens nur so überleben eigentlich, weil der Kaiser immer wieder mal beschäftigt war mit den Muslims, die angegriffen haben. Dann wollte man dem Luther den Prozess machen und dann hat man gemerkt, oh, gerade ungünstig, Die Muslime stehen vor Wien und nehmen da eine Ortschaft nach der anderen ein und da gibt es ja Fans von Luther und die sollten wir jetzt nicht gerade sauer machen, weil die haben zum Teil Armeen und so, darum lassen wir den Luther noch einmal etwas überleben und so. Das ist ein paar Mal so gegangen, also wenn man die Geschichte von Luther schaut, mindestens zweimal ist er so eigentlich dem Tod entkommen, indem dass der Kaiser einfach gerade keine Zeit hatte, um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Und so konnte er dann immer mehr Anhänger gewinnen und dann war es am Schluss dann eben nicht mehr wirklich möglich, gegen diesen Luther vorzugehen. Genau. Ja, die Geschichte dann von Luther bis heute, die ist sehr verzweigt, weil es dann angefangen hat, sehr verschiedene Dinge zu geben, auf die will ich jetzt nicht mehr eingehen. Ich nehme den Rest in die nächste Predigt. Genau. Weil wir konnten heute ja schon so viele gute Dinge auch von Ueli und hören und von all diesen Informationen, wie unsere Gemeinde lebt. Was mir in dieser Geschichte so wichtig geworden ist, sind zwei Dinge. Das erste ist, Gott hat immer wieder darauf geschaut, wenn es der Gemeinde zu bequem wurde, wenn sie in der Gefahr stand, einfach hier zu sein, sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, wir haben doch eine schöne Zeit. Dann hat er Dinge geschickt, die das änderten, so dass die Gemeinde wieder weltverändernd wurde, so dass sie wieder angefangen hat, größer zu denken und die ganze Welt zu verändern. Und um das geht es. Und das bin ich überzeugt, wenn wir anfangen, über unsere Vision zu reden, dann geht es nicht darum, wie können wir es noch besser haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt und ich glaube, wie Uli auch gesagt hat, ja, Gott freut sich auch, wenn wir uns freuen. Wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen. Aber das Wesentliche ist, welchen Auswirkungen haben wir? Wächst unser Glaube wirklich? Und wenn unser Glaube wächst, heißt das, wir sind mehr bereit zu geben, und zwar mit Freude. Wir sind mehr bereit, diesem Jesus zu geben. Und ja, das braucht Wachstum und vielleicht findest du jetzt nicht gerade, dass du schon bereit werdest, für diesen Jesus zu sterben. Ja, solcher Glaube, der ist nicht einfach hier, der wächst, der ist auch bei dieser Gemeinde gewachsen. Aber wir sollen uns ein Ziel nehmen. Das Ziel nehmen, diesem Jesus nachzufolgen. Ein Ziel nehmen, unsere Dörfer, die wir hier haben, diese Liebe von Jesus zu bringen. Das, was viele von euch selbst schon erleben durften. Und ich hoffe, dass Gott nicht eine Verfolgung schicken muss, um uns dazu zu bringen, sondern dass er uns in unserem Herzen begeistern kann, dass wir das tun dürfen, weil wir es wollen, weil es unser Herzensanliegen ist. Und das Zweite, was mir so wichtig geworden ist, die Gemeinde Gottes ist unaufhaltsam. Er hat uns einander geschenkt. Und manchmal ist das schwierig, weil wir so unterschiedlich sind. Aber er hat gesagt, egal, welche Enttäuschungen auf dich zukommen, egal, wie schlecht vielleicht das aussieht, was gerade vor Augen ist, ich, also Gott, wird sich nicht aufhalten lassen, dieses Projekt Gemeinde zum Erfolg zu bringen. Wenn er das im Mittelalter schaffte und im Römischen Reich schaffte, dann ist die Schweiz von heute irgendwie nicht so das Problem. Und wir dürfen das nutzen. Und ich freue mich, mit euch zusammen herauszufinden, warum sind wir als dieser bunt zusammengewürfelte Haufen hier in Önsingen und was hat Gott mit uns vor? Wo will er, so wie die Gemeinde, das Römische Reich verändert hat, so wie die Gemeinde so viel Gutes in unsere Kultur gebracht hat, wo will er uns brauchen, um für die Menschen hier in Önsingen, im Tal, im Gäu, Gutes zu bringen. Und ich wünsche mir, dass wir in diesen nächsten Predigten, aber nicht nur Predigten, auch Gespräche, die ihr sonst habt, dass wir miteinander ringen können darum, was ist unsere Aufgabe? Wo ist etwas, das Gott sagt, dass dieses Problem sollt ihr als FCG Önsingen lösen für die Menschen in dieser Region? Wo ist das? Und ich freue mich, das mit euch herauszufinden. Ja, das wäre das mal für heute. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn es dann da noch weitergeht. Und jetzt kommt es Abendmahl. Ja, super, genau.